Mitten in einer trostlosen Landschaft aus Staub, Steinen und einigen vertrockneten Pflanzen steht eine rostige Lokomotive. Ihre Räder graben sich tief in den Boden ein, die Gleise sind schon längst vom Wüstensand bedeckt. Auf den löchrigen Waggons klettern einige TouristInnen umher und machen Fotos. Was hier entsteht, sind sicher keine Symbolbilder für die Zukunft unserer Mobilität. Und dennoch sind wir an einem Ort, der eng damit zusammenhängt. Es geht um den Cementerio de Trenes, einen Zugfriedhof im Süden Boliviens. Er ist so etwas wie das Eingangstor zum Salar de Uyuni. Das ist eine 10.000 Quadratkilometer große Salzwüste, die selbst aus dem Weltraum zu erkennen ist. Unter dieser Salzkruste liegt der aktuell vielleicht begehrteste Rohstoff der Welt, Lithium.
Weil Reichweite jetzt bis zu 549 Kilometer heißt und Laden sich fast so einfach anfühlt wie bei einem Smartphone. Weil Beschleunigung jetzt ohne schlechtes Gewissen möglich ist. Auf unserem gemeinsamen Weg zu Null Emission. Den Schritt wagen und etwas ganz anders machen.
Dank Lithiumbatterien verspricht die Autoindustrie uns eine Mobilität ohne schlechtes Gewissen. Jetzt gemeinsam den Schritt zu wagen und etwas ganz anders zu machen. Doch wie könnte das aussehen und was gehört zu einem ganz anders eigentlich alles dazu? Für diese Fragen lohnt sich ein Blick auf die Salzwüste und eine Fahrt in die Geschichte Boliviens. Sie führt durch eine enge Gebirgsstraße hinauf zum Berg Cerro Rico. Dort wurden schon vor Jahrhunderten Silber und viele Minerale gefunden. Wer zum ersten Mal diese Gegend auf 4500 Metern Höhe besucht, kommt wegen der dünnen Luft wahrscheinlich schon vom Treppensteigen außer Atem. Und ist vermutlich auch überrascht, dass hier oben trotzdem eine Stadt mit gepflasterten Gassen, Parks und großen Kirchen eher an einen Ort in Spanien erinnert. Kein Zufall. Die Stadt Potosí entstand im 16. Jahrhundert unter spanischer Kolonialherrschaft.
Potosí war in der Kolonialzeit die bevölkerungsreichste Stadt der Welt. Es gab 160.000 EinwohnerInnen. London hatte 140.000, Paris 130. Aber heute ist es die am wenigsten bevölkerte Stadt Boliviens. Das ist eine Folge davon, dass sie es nicht schaffen, von unseren Ressourcen zu profitieren. Dank des Silbers seit der Kolonialzeit mussten wir für Kriege von Spanien und England bezahlen. Alles wurde dorthin gebracht. Die Spanier waren 300 Jahre lang hier und haben das Silber abgebaut.
Miguel ist Minenarbeiter. Er arbeitet im Berg Cerro Rico. Dort, wo früher Menschen versklavt wurden, um in den engen Schächten des Bergs Silber abzubauen. Und auch heute sind die Arbeitsbedingungen noch katastrophal. Der Abbau ist weiterhin fast reine Handarbeit. Laut Miguel starben letztes Jahr 78 seiner KollegInnen an Unfällen in der Mine. Die Todesfälle außerhalb der Mine durch Folgeerkrankungen kommen noch dazu. BolivianerInnen sprechen deshalb auch vom Berg der Menschenfrist. Und das, obwohl Cerro Rico eigentlich reicher Berg bedeutet. Die Rohstoffe blieben aber nicht im Land. Profitiert haben vor allem Spanien und andere Länder des globalen Nordens. Und das hat Folgen, die auch weit über die Kolonialzeit hinausreichen. Ende des 19. Jahrhunderts war das Silber zwar fast schon weg, aber dann wurden Salpeter und Zink gefunden. Schon bald war eine Zuglinie zur Küste gebaut. Jetzt, nach der Unabhängigkeit des Landes, wollte Bolivien selbst von seinem Ressourcenreichtum profitieren. Aber auch diesmal war der Erfolg gedämpft. Zuerst verlor Bolivien seinen Küstenzugang an Chile und dann sanken die Mineralpreise, was auf die erhofften Gewinne drückte. Heute erinnert an diese Zeit nur noch der Cementerio de Trenes, wo die verrosteten Züge nun liegen. Den Preis der Minerale bestimmt meist nicht das Herkunftsland, sondern der Weltmarkt. Und der sieht eben vor, dass die eigentlichen Gewinne erst bei der Weiterverarbeitung entstehen. Weiterverarbeitet wird vor allem in den reicheren Ländern des globalen Nordens und die wiederum nutzen Reichtum und Macht dafür, dass es beim nächsten Rohstoff wieder genauso läuft. Bolivien ist gefangen in einem neo-extraktivistischen Wirtschaftsmodell. Um überhaupt Stabilität und soziale Absicherung zu ermöglichen, braucht das Land immer wieder neue Rohstoffe. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen.
Potosí hatte die Silberära. Aus dem Cerro Rico haben sie viel Silber genommen und ins Ausland verkauft. Spanien hat so viel Silber genommen, man sagt, sie könnten sich von hier aus eine Silberbrücke bauen. Aber sie könnten sich genauso gut aus den ganzen Toten eine Skelettbrücke bauen. Wir hatten die Silberära, die Zink-Ära, die Zinn-Ära. Und jetzt ist die Lithium-Ära. Aber was hatte Potosí davon? Nichts.
Roxana Gras ist Vorsitzende des COMSIPO, das Bürgerinnenkomitee von Potosí. Wie viele sorgt sie sich, dass Bolivien jetzt einfach nur in die nächste Abhängigkeit rutscht? Und das, obwohl die Regierung eigentlich ganz andere Pläne hatte. 2006 stellte Präsident Evo Morales mit seiner linksgerichteten Regierung den Plan Nacional de Desarrollo vor. Dieser nationale Entwicklungsplan sah vor, dass von Gewinnen nun innerhalb des Landes profitiert werden sollte. Eine Produktionskette vom Lithiumabbau bis hin zur Batterie, vielleicht sogar zum Auto, sollte innerhalb von Bolivien entstehen. Nach jahrelangen Versuchen war 2019 dann aber klar, dass der Plan wohl nicht aufgehen wird. Kapital, technologisches Wissen und wirtschaftliche Netzwerke haben sich eben im globalen Norden angehäuft. Und da wurde dann eine Partnerschaft gesucht.
Bolivien hat sich aus den Bewerbern aus der ganzen Welt für uns als den geeignetsten Partner entschieden. Für das schwäbische Ingenieursunternehmen ACI Systems Alemannia. Es ist an der Zeit, bei der Umsetzung von Projekten dieser Dimension ganzheitlich zu denken. Es ist an der Zeit, alle Beteiligten zu Gewinnern zu machen. Eine Chance für die zukünftige Energieversorgung der Welt. Vor allem eine Chance für Bolivien.
Viele BolivianerInnen sahen das anders. Sie waren überrascht, wie eine so kleine und vergleichsweise unerfahrene Firma nun den Zuschlag bekommen konnte. Zu wenig Technologietransfer, ein sehr langes Zugriffsrecht auf die Ressource und Intransparenz im Auswahlprozess ließen daran zweifeln, wer am Ende wirklich gewinnt.
Die Bevölkerung Potosís hat einen Kampfgeist. Wir lassen uns nicht weiter unsere natürlichen Ressourcen wegnehmen. Es geht um ein besseres Leben für uns. Und darum, unseren zukünftigen Generationen etwas zu hinterlassen. Wir kämpfen für einen größeren Nutzen in der Region und gegen die Umweltverschmutzung.
Mit dem Bürgerinnenkomitee COMSIPO hat Roxana Gras große Proteste organisiert. Einige sahen darin sogar eher eine Kampagne gegen den Präsidenten, die auf das Lithium-Thema nur aufsprang. Was auch immer die Intention war, der Protest war erfolgreich. Morales trat zurück, verließ das Land und auch der Vertrag mit ACI Systems war gekippt. Der Wettlauf um das weiße Gold, wie er inzwischen genannt wird, geht also weiter. Und der Salar de Uyuni bleibt erstmal unberührt. Zumindest fast. 6 Uhr morgens im Zentrum von Uyuni. Ein doppelstöckiger Reisebus kommt an. Nach und nach steigen etwas verschlafene TouristInnen aus. Sie kommen für eine Salzwüstentour. Rund 200 Euro kosten die 3 Tage, in denen man zuerst auf die verrosteten Züge am Cementerio de Trenes klettert und dann zum Salar de Uyuni aufbricht.
Der Tourismus bedeutet für die Region Uyuni Leben. Die Stadt war früher eine Eisenbahnstadt. Alle haben bei der Ferrocarril gearbeitet. Das war der einzige Arbeitgeber. Als es damit vorbei war, zogen die Leute in andere große Städte. Dank diesem Naturwunder hier, diesem Schauspiel für alle BesucherInnen, sind sie aber zurückgekommen und haben angefangen, hier zu investieren. Der Tourismus trägt inzwischen 75% zur Wirtschaft unserer Gemeinde bei.
Selina arbeitet in einer Tourismusagentur. Sie bieten solche mehrtägigen Ausflüge in die Salzwüste an, inklusive Übernachtungen in einem aus reinem Salz erbauten Hotel. Solche Geschäftsmodelle sind eine Alternative zum Rohstoffabbau, aber gleichzeitig werden sie von ihm auch wieder bedroht.
Was die Zerstörung unseres Naturwunders angeht, da werden modernste Maschinen eingesetzt. Weiß man, ob das Grundwasser unseres Salzsees auch für die Aufbereitung des Lithiums verwendet wird? Nein, wir wissen es nicht. Ich lebe noch ein paar Jahre. Ich bin hier nicht ewig dabei. Aber dann kommt unsere zukünftige Generation. Das beunruhigt mich persönlich.
Für Uyuni hat der Tourismus eine ambivalente Rolle. Klar, einerseits ist es natürlich auch ein Eingriff in die Natur der Salzwüste, wenn die Geländewagen jährlich zehntausende TouristInnen in das ohnehin sensible Ökosystem fahren. Andererseits ist er aber eben auch ein wirtschaftliches Standbein und ein Grund, warum Bolivien das kostbare Lithium immer noch unter der Salzkruste behalten konnte. Doch er wird nicht reichen. Das Land braucht dringend Einnahmen, sagt auch der bolivianische Soziologe und Autor José Carlos Solon.
Selbst wenn ich aus Prinzip sagen würde, nein, wir werden das Lithium nicht abbauen. Ich sehe hier die Realität meines Landes und die ist, dass wir irgendetwas verkaufen müssen. Tun wir das nicht, kommen wir hier in eine große humanitäre Krise. Wir können hier die Verzweiflung beobachten, denn wir stehen schon jetzt am Anfang einer ökonomischen Krise. Und die Leute sagen, das Einzige, was wir jetzt gerade haben, ist das Lithium. Es ist unsere einzige Option.
Bolivien hat ein besonderes Verhältnis zu seinen Rohstoffen. Einerseits sind sie mit Leid und Ungerechtigkeit verknüpft. Andererseits gelten sie immer wieder aufs Neue als Motor für eine weitere Entwicklung des Landes. Das Narrativ wandelt sich je nach Regierung. Mal sind es liberale Wachstumsversprechungen, mal die Industrialisierung des Landes und zuletzt waren es Einnahmen für Sozialstaat und Armutsbekämpfung. Aber im Kern bleibt, die Ressourcen sollen Probleme lösen. Und die aktuelle Regierung macht damit jetzt einen neuen Anlauf. Ende Juni wurden ein russisches und zwei chinesische Unternehmen für den Lithiumabbau beauftragt. Jetzt soll alles ganz schnell gehen, aber die Informationen, was genau da jetzt eigentlich passieren soll, sind knapper denn je. Und das besorgt viele, zum Beispiel Umweltaktivistin Rita.
Der Salar de Uyuni liegt in einem sehr dürreanfälligen Gebiet. Dort ist Wasser praktisch ein Luxusgut. Besonders verletzlich sind die indigenen Völker im Hochland. Vom Rückgang des Wassers wären sie betroffen, weil sie Landwirtschaft betreiben. Das wird ein bedeutungsvolles Gebiet zerstören. Es hat eine touristische, aber auch eine spirituelle Bedeutung.
Eigentlich soll in Bolivien jetzt eine neue Technologie eingesetzt werden, Direct Lithium Extraction. So soll ein umweltverträglicher Abbau mit weniger Wasser möglich sein. Die neue Technologie ist aber kaum erprobt. Und auch zu bisherigen Umweltfolgen gibt es kaum Untersuchungen, obwohl indigene Gruppen schon länger von Folgen berichten. Kein Zufall, sagt Manuel Oliveira Andrade von der Universität La Paz.
Eigentlich muss die Regierung diese Informationen zur Verfügung stellen. Das ist ein Problem in Bolivien. Mit der einen Hand will der Staat Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Ressourcen abgebaut werden können. Und mit der anderen Hand soll er für seine Bevölkerung sorgen. Wir haben einen widersprüchlichen institutionellen Rahmen. Der Staat ist zwar für die Umweltregulierung zuständig, treibt aber selbst die Industrie voran. Die Regierung hat kein Interesse daran, dass die Bevölkerung gut informiert ist.
Und das, obwohl es ja eigentlich um eine zentrale Frage geht. Kann der Lithiumabbau mit bisherigen Mustern brechen oder entsteht einfach nur ein weiteres neo-extraktivistisches Projekt in Lateinamerika? Andrade sieht die Verantwortung aber nicht nur bei der bolivianischen Regierung, sondern auch bei denen, die mit dem Rohstoff ja eigentlich für Umweltgerechtigkeit sorgen wollten.
Das Paradoxe am Übergang ist, dass es natürlich wichtig ist, von fossilen Energieträgern wegzukommen. Die Herausforderung ist aber, dass wir einen gerechten Übergang schaffen müssen. Es ist ein Hegemonieproblem. Diejenigen, die das Geschäft beherrschen, sind in einer sozialen, wirtschaftlichen und politischen Matrix, die von weit weg über den Zugriff auf die Materialien entscheidet.
Wirklich die zugrunde liegenden sozialen Verhältnisse angehen, statt einfach auf einen Rohstoff zu setzen. Das gilt also vor allem auch für den globalen Norden. Und Umweltaktivistin Rita sieht darin sogar den eigentlichen Knackpunkt der Mobilitätswende. Denn dass wir von fossilen Brennstoffen weg müssen, ist klar. Aber was genau soll das Lithium denn eigentlich antreiben?
Ja, natürlich, saubere Energie. Alle sagen das. Naja, man verliebt sich darin. Aber davor brauchen wir mal eine Diagnose, was wir mit dem Fuhrpark machen. Wofür erzeugen wir Lithium, wenn wir einen viel zu großen Fuhrpark haben? Ich denke, dass es da Alternativen geben könnte. Und wir müssen den öffentlichen Verkehr in Städten neu denken. Da muss es einen Plan geben.
All diese Perspektiven aus Bolivien können uns zeigen, wollen wir wirklich
den Schritt wagen und etwas ganz anders machen.
Dann gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun.